Der Knecht. Eine Erzählung von Christina Roy. Der Bauer Ondrasik erhält einen Knecht, mit dem er zufrieden sein kann. Gerade als der Bauer Ondrasik Hilfe am meisten nötig hatte und nicht wusste, woher er sie bekommen sollte, da kam unerwartet und ungerufen ein junger Mann in sein Haus. Es war an einem Sonntagabend zur Zeit der größten Erntearbeit. Ondrasik saß im Obstgarten vor seinem Hause und stützte den sorgenschweren Kopf in die Hände. Plötzlich bellte im Hof der Fiedel, und vor dem verwunderten Bauern stand ein junger, gesunder, gut gekleideter Mann. Nachdem sie sich begrüßt hatten, sagte er, er wäre hierher gekommen, um Arbeit zu suchen. Ondrasik war keiner von denen, die gleich den ersten Besten einstellten, aber der junge Mann gefiel ihm, und er brauchte notwendig einen Arbeiter. Seine Frau war krank, die Schwiegersöhne waren fortgezogen, der eine letztes Jahr, der andere jetzt in diesem Frühjahr. Sie waren nach Amerika hinübergefahren und riefen nun auch ihre Frauen nach. So blieb ihm nur die jüngste, 16-jährige Tochter zu Hause. Einen Kuhhirten hatte er zwar, aber der hatte mit den jungen Burschen im Dorf eine Schlägerei gehabt und lag nun krank bei seiner Mutter. So nahm Ondrasik den jungen Mann auf. Er dachte, probieren kann ich's immerhin. Ich behalte ihn wenigstens so lange, bis der Andrei wieder gesund ist. Sie einigten sich, wie viel Taglohn er bekommen sollte, und rechneten, wie viel Lohn es gäbe, wenn er über die ganze Ernte bleiben würde. In jener Nacht schlief Ondrasik so gut wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Und seine Frau, wenn sie auch nicht schlafen konnte, brauchte doch wenigstens nicht darüber nachzugrübeln, wie ihr Mann die große Arbeit bewältigen würde. Denn Ondrasiks gefiel alles an ihrem neuen Arbeiter. Nur hatte er einen wunderlichen Namen. Er hieß Metod Ruschanski. Zwar hieß der Apostel der Slowaken, der einst in Neutra gewohnt hatte und dem Volk das Wort Gottes predigte, auch Method. Aber die Bauern gaben ihren Söhnen keine solchen Namen, höchstens einige Katholiken. Und Ondrasik war doch evangelisch. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Und so gewöhnten sich die Leute im Dorf auch an Method, der sehr zurückgezogen lebte. Das allgemeine Urteil von den Leuten, als sie vom Felde heimfuhren, lautete, Ondrasik hat einen guten Arbeiter bekommen. Einen wie guten, das wusste der Bauer selbst am besten. Er trank nicht, so würde er gewiss auch nicht mit der Dorfjugend raufen. Er rauchte nicht, also würde er ihm die Scheune nicht anzünden. In der Woche arbeitete er von früh bis spät in die Nacht hinein, und am Sonntag las er. Ein böses Wort hörte man nicht von ihm. Er war immer guter Laune. Wenn Dorka irgendeine Speise verdorben hatte und der Vater sie schalt, so entschuldigte er sie und war zufrieden. Ondrasik gefiel das alles, darum wollte er ihn von Allerheiligen an als Knecht behalten. »Gut«, sagte Method, »ich bleibe bei euch, wenn er mich für 2 Jahre dingt und wenn ich mir dort bei dem Schuppen eine Wohnung bauen darf.« Der Bauer wunderte sich, was das für eine Wohnung sein könnte. »Ihr werdet sehen, welch schöne Wohnung es geben wird. Was ich jetzt dabei auslege, das könnt ihr mir ja zurückerstatten, wann es euch gefällt, und wenn ihr sie verwenden könnt, falls ich einmal von euch fortgehe. Wenn nicht, so werde ich das Häuschen auseinandernehmen und verkaufen.« Ondrasik willigte ein. Als die ersten Regentage anbrachen, holte Method Bretter herbei und fing an zu zimmern. Als er fertig war, führte er den Bauern und seine Tochter hinein. Ondrasik lachte. »Was für eine Stube er haben wird! Schöner als wir! Aber wie wird das im Winter sein?« »Nun, schlafen kann ich dort gleichwohl, und den Tag über kann ich mich ja bei euch wärmen«, war die Antwort. Von den übrig gebliebenen Brettern zimmerte Method einen Tisch. Dann kaufte er sich ein Strohbett und einen ebensolchen Stuhl. Und in der Ecke brachte er einen Schrank an mit Kleiderhaken. Er hatte es hier sehr nett, besonders als er später die Fenster in das Dach einsetzte. Denn durch diese konnte man auf die nahen Berge und Wälder sehen, die weiten Wiesen und Felder und den manchmal so schönen, wenn auch jetzt schon oft von Herbstnebeln verhüllten Himmel. Andraschiks nächste Nachbarn waren Petras. Diese hatten einen schon 20-jährigen, sehr ordentlichen und stattlichen Sohn. Aber obwohl sie wohlhabende Leute waren, konnte er weder lesen noch schreiben. Das kam daher, dass er lahm war. Er konnte sich zwar im Hause langsam umherbewegen und auch etwas tun, aber weitergehen konnte er nicht. Frau Petrasch war ihr Sohn Samko das liebste ihrer Kinder. Der Vater war nicht besonders gut zu ihm. Es ärgerte ihn, dass ein so großer Sohn im Hause nichts helfen konnte und dass er ihm nur immer zur Last fallen würde. Hätte Samko nicht die Liebe der Mutter gehabt, so wäre seine Jugend im Elternhaus eine ziemlich traurige gewesen. Die Zukunft lag so düster vor ihm. Und wie es oft der Fall ist, dass gerade die, welche sich nicht rühren können, große Dinge in der Welt tun möchten, so war es auch bei ihm. Einmal saß er am Sonntagnachmittag allein im Garten. Alle waren fortgegangen. Die einen waren beim Tanz, die anderen im Wirtshaus oder auf dem Felde. Wie er so allein dasaß, den Kopf in die Hände gestützt, in Gedanken versunken, stand auf einmal des Nachbarn Knecht vor ihm mit einem Buch. Den Jüngling überkam es wie Neid. »Er ist nur ein Knecht und kann lesen«, dachte er. »Ich bin so dumm.« Kaum dankte er für den freundlichen Gruß. »Wenn du so allein sitzest, hast du gewiss Langeweile«, redete ihn Method an. »Ich habe dir ein Buch mitgebracht.« Samko errötete bis unter die Haare. »Was soll mir ein Buch, wenn ich keinen Buchstaben kenne?« sagte er finster. »Verzeih, das wusste ich nicht«, antwortete besänftigend der Knecht. »Aber wenn auch, ich bleibe bei dir, wenn du willst, und wir können dann zusammen lesen.« So fing die Bekanntschaft mit dem neuen Nachbarn an. An Petras Zaun stieß die Hütte des Juden David. Er wohnte ganz allein. Er hatte zwei Ziegen, mit denen er sich den ganzen Tag beschäftigte. Und wenn er bei den Ziegen nichts zu tun hatte, so sammelte er alte Lumpen und Knochen und was es sonst gab. Die Bäuerinnen brachten sie ihm. Er gab ihnen dafür Zwirn und Nadeln. In seinen jüngeren Jahren war er zu diesem Zweck weit in der Umgegend herumgezogen. Jetzt ging er nur noch so weit wie die Ziegen. Niemand hatte je den alten David lächeln sehen, der im Übrigen ein guter Mensch war. Die Welt um ihn her hatte ihm schon viel Unrecht getan. Er ertrug alles geduldig. Man erzählte sich, er habe einmal eine Frau gehabt, bevor er nach Radowa übersiedelte, aber jemand habe sie ihm entführt. Aber wer weiß, ob es wahr war oder nicht. Auf der anderen Seite von Andraschiks wohnte zum nicht geringen Verdruss des Landwirts Martin Podeisky, ein Schuhmacher, aber ein solcher Trunkenbold, dass ihm jeder aus dem Wege ging. Bei ihm wohnte seine Mutter. Seine Frau hatte es nicht bei ihm aushalten können, ging lieber in einen Dienst und schickte für die Kinder Kleider und Schuhe, sonst hätten sie im Winter erfrieren müssen. Auch der Schwiegermutter schickte sie etwas für die Pflege der Kinder, anfangs auch für den Mann hier und da ein Hemd. Da er aber immer alles verprasste, verdross es sie, und sie schickte nichts mehr. Wenn Andraschik dem Podeisky begegnete und dieser betrunken war, nüchtern war er fast nie, dann wich er ihm lieber aus. Einmal fand Method ihn total betrunken im Sumpf liegen, dem Ersticken nahe. Mund, Nase und Ohren waren voll Schlamm. Allein konnte er ihn nicht herausziehen. Es ging aber gerade ein Zigeuner vorbei, den bat er ihm zu helfen. So trugen sie den unglücklichen Trinker zu Andraschiks und legten ihn in den Schuppen aufs Stroh. Method wärmte Wasser und wusch den ganzen Mann ordentlich, wie der Hörer entschuldige den Vergleich ein Schwein, wenn es im Trog liegt. Anfangs sträubte sich der Trunkenbold, aber nach und nach wurde er nüchtern und hörte auf zu fluchen, und als ihm Method noch die Haare geschoren, das Gesicht glatt rasiert und die langen Nägel abgeschnitten hatte, da war er selbst froh. Seit der Zeit hatte Andraschiks Knecht eine Macht über den Trinker. Er konnte mit ihm machen, was er wollte. Er ließ sich bei ihm Stiefel machen, und Podeisky musste ihm versprechen, so lange nicht zu trinken, bis er mit diesen fertig sei. Er trank wirklich nicht. Damit er abends keine Langeweile hatte, ging Method zu ihm und las ihm aus den Büchern seiner Mutter, dem Gesangbuch und der Bibel vor, und aus den Zeitschriften, welche er mitbrachte. Es war schon November, und die Bauern hatten abends nicht mehr so viel zu tun. Und Raschik freute sich darüber, dass sein Knecht auch Zeitschriften hielt. Selber hätte er sein Leben lang an so etwas nicht gedacht, aber es war doch eine schöne Sache. Dazu waren es gute Zeitschriften. Sie halfen die Heilige Schrift verstehen und berichteten auch davon, was in der Welt vorging. Die kranke Bäuerin lobte den Knecht. »Er pflegt mich wie ein Sohn, und dabei ist er ein kluger Mensch.« Er überredete meinen Mann, den Sparherd in die Küche stellen zu lassen. Seitdem Dorka draußen kocht, ist mir viel leichter. Der Kochgeruch war mir unausstehlich. Und damit mein Alter nicht zürnt, dass wir so viel Holz verbrennen, holt er zwei Fuhren aus dem Wald. Ein anderer tut kaum das, was man ihn heißt. Dieser tut es von selbst. Eines Abends brachte Podeisky die Stiefel, gerade als Method der Familie vorlas. Sie nötigten ihn, sich zu ihnen zu setzen. Er war nicht betrunken. Seit der Zeit ging Method nicht mehr zu ihm, sondern er kam her. Alle hatten Nutzen davon. In der Abenddämmerung ging Method immer zum Nachbarn Petrasch. Die Frauen erzählten sich, dass er dort Samko im Lesen unterrichten. Einmal fragte er, ob er ihn nicht mitbringen dürfe. »Warum denn nicht?« sagte die Bäuerin. »Da wird ihm die Zeit schneller vergehen.« Die Winterabende eilten rasch dahin. Andrei trieb sich nicht mehr mit den Burschen herum. Und Raschik ging nicht mehr ins Wirtshaus, er schnitzte lieber Kochlöffel. Und Samko lernte es von ihm. Als sie einmal so beieinander saßen, erzählte Dorka, dass der alte David krank sei. »Es wird ihm dort kalt sein, wer weiß, ob er Holz zum Heizen hat.« An diesem Abend war Method gerade mit seinem Buch zu Ende. Er sagte »Gute Nacht« und ging davon. »Ihr werdet sehen, er geht zu dem Juden«, sagte Andrei. »Oh, er geht ja öfters hin«, sagte Samko. »Mehr als einmal habe ich ihn gesehen, wie er ihm Wasser holte.« »Geh, Andrei, schau doch durch das Fenster, ob er dort ist«, rief Dorka, »und was er dort macht.« Andrei ging. Es dauerte ziemlich lang, bis er zurückkehrte. »Hast du ihn gesehen?« rief Samko. »Ja, der Jude liegt im Bett, und Method kochte ihm zuerst irgendeinen Tee. Jetzt liest er ihm aus einem Buch vor.« »Und was liest er ihm vor? David kann nur Deutsch und Hebräisch. Er sagte es mir einmal, als ich ihn fragte.« »Was, weiß ich nicht. Slowakisch war es nicht. Aber der Alte hörte ihm so gespannt zu, dass er kein Auge von ihm wandte.«
»Er ist ein sonderbarer Mensch. Nichts und niemand scheut er«, seufzte der anwesende Podeisky.
»Wirklich, sonderbar, aber gut, dass er gekommen ist«, stimmte die Bäuerin bei. »Seit wir ihn haben, wissen wir immer, wie es den Kindern in Amerika geht. Früher hörten wir monatelang nichts von ihnen. Keiner von uns kann recht schreiben, aber er schreibt alles, so wie ich es ihm sage. Die Kinder sind ganz glücklich, dass sie so viel über uns erfahren. Sie schreiben dann auch. Nur als ich ihm sagte, er solle auch etwas von sich schreiben, wollte er nicht. Von mir will ich nicht erzählen«, sagte er. Der Winter verging und der Frühling kam, aber die Leute wussten noch nicht mehr von ihm. Eines Sonntags stand Andraschik mit seinem Knecht im Obstgarten. Vor ihm lag der Sumpf und ein kleiner Hügel, der mit spärlichem Gras und Sträuchern bewachsen war. »Hört, Herr«, sagte Method, »dieses hier verunstaltet eure ganze Wirtschaft. Ihr könntet es von der Gemeinde kaufen.«
»Ich? Wozu? Was soll ich damit?«
Der Bauer wunderte sich, dass sein gescheiter Knecht so etwas sagen konnte. »Nun, den Hügel könnte man abtragen. Aus dem Lehm gäbe es gute Ziegel, und mit dem übrigen könnte man den Sumpf zuschütten, meinte Method.
Ziegel brauche ich nicht. Felder habe ich genug, was soll ich mit dieser Tatra, sagte der Bauer.
Wisst ihr was? Kauft es für mich auf euren Namen, ich werde es euch dann abkaufen. Mir gefällt es hier bei euch. Ich habe ein paar hundert Gulden und in 2 Jahren baue ich mir nach und nach eine Hütte und werde so euer Nachbar.
Der Bauer lachte über den vermeintlichen Scherz.
Aber es war kein Scherz. Method hatte wirklich keine Ruhe, bis er den Bauern dazu brachte. Und Raschik kaufte den Hügel und den Sumpf von der Gemeinde und verkaufte sie Method. Sie einigten sich, dass er, ehe die strenge Arbeit beginne, 3 Stunden täglich, später 2 Stunden, an seinem Grundstück arbeiten könne. Als die Aussaat vorüber war, sagte Method, »Wisst ihr, Herr, 2 Wochen oder gar 3 haben wir nicht viel wichtige Arbeit. Ich will bei euch ein Vierteljahr ohne Lohn arbeiten, wenn ihr jetzt in diesen Wochen Andrei mir auf meinem Grundstück helfen lasst. Wollt ihr?«
»Nun, meinetwegen. Ich selbst will dir auch helfen, denn ich möchte wirklich sehen, was du machen willst. Wenn du ein paar hundert Gulden hast, hättest du dir freilich besser irgendwo ein Häuschen gekauft.«
»Das würde nur ein Häuschen gewesen sein, aber ich will ein Haus haben,« lachte der Knecht.
»Ihr werdet sehen, mein Gott, dem ich vertraue, hilft mir.«
Die Nachbarn kamen, das Wunder zu sehen, das Ondraschiks Knecht jetzt vollbrachte. Er dingte sich Podeiski mit seiner Mutter, dazu dann Andrei und hier und da auch Dorka, ja sogar der Bauer grub mit an dem Hügel und schüttete den kleinen Sumpf zu. Sie fuhren so viel Lehm hin, bis das Stück nicht nur geebnet, sondern auch über die Straße erhöht und wie ein Garten ausgearbeitet war. Aus dem Schulgarten kaufte Method Bäumchen und setzte sie in 3 Reihen. Als der Sommer kam, hatten sie alle Wurzeln geschlagen. Dann begannen sie Ziegel zu brennen, und als die Feldarbeit die anderen rief, arbeiteten Podeiskis allein weiter, bis auch sie in die Ernte gingen.
»Wer hätte gedacht, dass uns Ondraschiks Knecht solch einen schönen Verdienst geben würde?« sagte Frau Podeiski und segnete Method. »Gott selbst hat ihn uns hergesandt.« Martin trank nicht mehr, als ob er es gar nicht mehr wäre, so zahm war er. Er bereute selbst das schlechte Leben und betete zu Gott um Vergebung seiner Sünden.